Guten Morgen. Seid ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Jesus erzählte einmal zu vielen Menschen und auch zu seinen Jüngern das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. So ist das ja bei uns überschrieben. Und er sagt dort in Matthäus 13, 37 bis 39, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt, also der Kosmos, dieses Weltsystem. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Also wer ist der Same? Die Söhne des Reiches, Menschen. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Also auf dieses Gleichnis will ich heute gar nicht eingehen. Es ist einfach nur als Einstieg. Aber er sagt, der Feind ist gekommen und hat Unkraut gesät. Das griechische Wort für Unkraut heißt hier Taumellolch. Das griechische Wort ist also Taumellolch. Taumellolch ist eine Pflanze, die aussieht wie Weizen, ist aber kein Weizen. Wenn du Weizen siehst und Taumellolch, es wächst gleichzeitig heran und es macht keinen Unterschied, es sieht gleich aus. Es gibt aber hinterher einen Unterschied. Der Weizen bringt Weizen hervor, Taumellolch bringt keine Frucht hervor. So, und dann sieht man hinterher den Unterschied bei diesen beiden. Mir geht es darum, dass Jesus hier sagte, der gute Same, das sind die Söhne des Reiches. Du bist ein Sohn, wenn du zu Jesus gehörst, ein Sohn, eine Tochter des Reiches Gottes. Du bist jetzt eine neue Schöpfung. Wenn wir das Wort lesen, du bist eine neue Schöpfung, da steht also nicht Neo, sondern Kainos. Kainos bedeutet im Griechischen andersartig. Du hast vor deiner Bekehrung, bevor du gläubig warst, warst du eine Art Mensch. Also du warst ein verlorener Mensch, einer, der nicht das Leben Gottes in sich hatte. Aber jetzt, nachdem du gläubig geworden bist, sagt die Bibel, bist du andersartig geworden. Du bist nicht mehr der Alte. Deshalb heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, eine andersartige Schöpfung. Das Alte, also das Bisherige, ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen, so die neue Genfer Übersetzung in 2. Korinther 5, Vers 17. Du bist jetzt also auf fruchtbarer Erde. Du bist in seinem Königreich. Die ganze Versorgung seines Königreiches steht dir jetzt jederzeit zur Verfügung. Dem Teufel gefällt das nicht, dass du jetzt eine neue Schöpfung bist. Dem Teufel gefällt auch nicht, dass du im Reich Gottes bist. Er mag das überhaupt nicht. Also wenn er sich über etwas aufregt, dann ist es, dass Menschen so blöd sein können, zu Jesus zu kommen. Das findet er blöd. Ich finde es gut. Er mag es nicht. So, er ist nicht begeistert darüber und deshalb wird er alles versuchen, dich in deine vorherige Position zurückzubringen. Und Jesus, und ich will dieses Gleichnis heute von dem vierfachen Acker, ich will das einmal ein bisschen andersherum darstellen, wie wir es vielleicht allgemein gewohnt sind. Das ist also mein Thema. So sollst du der Segnungen Gottes, der Segnungen seines Königreiches beraubt werden. Jesus sagt, da ist ein vierfacher Acker, da ist an dem Weg, die an den Weg gesäten. Interessanterweise, es heißt nicht die bei denen auf dem Weg sind, sondern die auf den Weg gesäten, die unter die Dornen gesäten, die auf das Steinige gesäte, die auf den Ackerboden gesäte. Also wir als Menschen werden immer wohin gesät, ausgepflanzt. Vorher waren wir in einem Leben ohne Gott. Der Teufel möchte, dass wir in diese Position zurückkommen, weil er weiß, wie ich gerade sagte, wir werden dort nicht die Segnungen Gottes erleben. Das sind die an dem Weg. Die Vögel, sagt er, fressen es auf. Jesus sagt dann hinterher in der Erklärung, es ist der Teufel, der nimmt es weg. Da ist es auf das Felsige gesät, unter die Dornen wachsen. Du fängst auch an zu wachsen, aber irgendwann ersticken dich die Dornen. Wir gucken uns das gleich noch an. Und dann gibt es noch diesen Bereich der Fruchtbarkeit des Fruchtbaren. Ich würde gerne erst einmal mit euch lesen, die biblische Begebenheit von diesem Ackerfeld. Markus 4, Abvers 3. Hört, siehe, der Seemann ging hinaus, um zu sehen. Und es geschah, indem er siehte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Andere fiel auf das Steinige, wo es nicht Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sprosten auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs, und es trug das 30, eines 60, eines 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat, der höre. Dann erklärt er dieses Gleichnis. Er sagt, der Seemann sät das Wort ab Vers 14. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Das griechische Wort ist Skandal, Skandalon, sie nehmen Anstoß, Anstoß nehmen, zu Fall kommen, sie fallen ab. Und andere sind unter die Dornen gesäten. Also ihr seht hier, die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und in sie hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten, also wir sehen, er spricht wirklich von Personen, sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines 60-fältig, eines 100-fach. So, wenn wir die Schrift schauen, würden zu viele Bibelverse heute Morgen werden, aber die Bibel sagt, als wir zu Jesus kamen, jeder, der Jesus aufgenommen hat, der wurde in sein Königreich hineingeboren. Das Tolle ist, dass geschrieben steht, jeder von uns hat am Anfang dasselbe Maß des Glaubens empfangen. So, das heißt nicht, der Herbert hat ein größeres Maß Glauben bekommen und der Nolti kleiner, weil er ein bisschen kürzer ist. Also jeder und der eine hat so ein bisschen, nein, du musst es dir so vorstellen, das ist genauso wie ein großer Suppentopf und das eine Kelle und alle Leute bekommen mit dieser Kelle das gleiche Maß. Und Gott hat jedem von uns das gleiche Maß des Glaubens gegeben, als wir zum Glauben bekamen. Jetzt sagt die Bibel, es ist natürlich auch wichtig, wie bauen wir darauf, wie gehen wir mit dem, was uns geschenkt wurde, um. So, wir kennen das von den Talenten, die einen gehen, vermehren es, der eine geht her und versteckt es und bringt, vermehrt es nicht. Da sind die auf dem Weg gesäten. Ich bezeichne es mal als ausgetretene Wege des Lebens, Trampelpfade, Gewohnheiten, nicht einlassen auf das neue Leben. Das brauche ich doch nicht. Jemand hört Gottes Wort, Gott möchte ihn reinsehen in seine Gemeinde, in sein Reich und die Person sagt, brauche ich nicht. Also sowas brauche ich nicht. Satan sagt, du brauchst das wirklich nicht, es geht dir doch so ganz gut, bleib wie du bist. Bleib, wie du bist. Und so nimmt er dir das Gehörte weg und er führt dich zurück zu deinen Trampelpfaden. Und dann läufst du in deinen Gewohnheiten, keine Veränderungen geschehen. Eigentlich bist du berufen, auf den Wegen Gottes zu gehen, in den Wegen des Reiches Gottes zu gehen, dort die Versorgung, dort die Hilfe, dort die Fülle der Segnungen Gottes zu erleben. Aber Satan wird alles tun, damit du bei deinen alten Gewohnheiten bleibst. Er wird alles tun, damit du auf deinen Trampelpfaden weiterläufst, weil er weiß, wenn du dort bleibst, dann wird nicht viel passieren. Dann hat er dich ganz schön in Kontrolle. Jesus sagt dann sind die auf das Steinige gesäten. Das sind Menschen des Augenblicks, sagt Jesus. Sie nehmen das Gehörte mit Freuden auf und er sagt, bei Bedrängnis oder Verfolgung fallen sie wieder ab. Satan sagt, der Weg ist doch viel zu hart. Mit diesem Jesus zu gehen, diesem Jesus nachfolgen, der Weg ist zu hart. Dieser ständige Druck, den du als Christ ausgesetzt bist, dass er natürlich einer der Hauptverursacher von Druck in deinem Leben ist, das wird er dir natürlich nicht verraten. Sondern schuld sind immer die anderen. Der Mörder ist immer der Gärtner, bis man ihn dann tot fand. Ne? Ist ja klar. Also das ist zu hart für dich und du musst wirklich nicht jetzt, weil du Christ bist, dich irgendwelchen Mobbing-Attacken aussetzen. Du musst also nicht hergehen und die Verfolgung erleben. Also so war das nicht gedacht. Jesus aber sagte, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, so sagt Paulus, sie werden verfolgt werden. Und Jesus hat gesagt, sie haben mich, also ihn, Jesus, verfolgt, sie werden euch auch verfolgen. Alles, was sie mir getan haben, werden sie euch auch tun. Es wird solche geben, die mein Wort, es gab solche, die mein Wort gehört haben, sagt Jesus, sie werden auch das eure hören. Also er sagt, das ist ganz normal. Der Teufel sagt, im Alltag mit Jesus leben, naja, irgendwie verdeckt vielleicht, versteckt, aber er sagt, das geht doch gar nicht. Mach dich doch nicht zum frommen Affen in der Gesellschaft. Alle sagen, das ist der Christ. Ja, aber was sagt die Schrift? Wir sind das Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ich habe letztes Jahr eine Predigt gehalten, sie heißt Die Waffen des Lichts. Die Waffen des Lichts, das kannst du auf unserer Internetseite nochmal reinhören. Es ist eine sehr wichtige Botschaft für dich, weil das Licht hat auch Waffen und das Licht und seine Waffen. Satan möchte nicht, dass du als Zeuge Jesu in dieser Welt auftrittst. Er möchte nicht, dass du als Bürger des Königreiches Gottes erkannt wirst. Er sagt, das ist doch alles zu fromm. Geh zurück zu deinem Leben ohne Jesus. Und da sind Leute, sie halten Mobbing, Druck, Attacken, Anklagen. Also das muss ich mir jetzt nicht bieten lassen. Ich habe gedacht, wenn ich zu Jesus komme, dann bin ich frei davon. Ich bin so wie in einer Schutzblase und nichts kommt an mich heran. Das ist natürlich ein Irrtum. Sicherlich manches Mal auch eine Ursache der Verkündigung. Denn ich weiß nur, als ich jung war, bestand die Verkündigung vor allem auch darin, komm zu Jesus und dann hast du keine Probleme mehr. Als du dann zu Jesus kamst, dann merkst du, das war gelogen. Denn du hattest vielleicht sogar noch größere Probleme als vorher und wurdest angefochten, angegriffen in deinem Leben. Also Satan möchte das nicht. Und Gott, als du dich bekehrt hast, Gott hat dich auf seinen guten, fruchtbaren Acker in sein Königreich gesetzt. Satan aber sagt, ich muss dich zurückbringen, dort auf das Steinige, da wo das Leben hart ist. Er sagt natürlich, das Christenleben ist hart, der Weg mit Jesus ist hart. Aber in Wirklichkeit ist ja das Leben ohne Gott schlimmer und hart, obwohl die Schrift sagt, dem Gottlosen geht es manchmal besser, so scheint es zumindest, als dem Gläubigen. Natürlich gehen wir auch durch viele Bedrängnisse. Aber Satan möchte dich nicht im Königreich Gottes haben. Komm zurück da, wo du kannst auch ein bisschen religiös sein, du kannst auch ein bisschen fromm sein, aber übertreib's doch bitte nicht. Er will dich dorthin zurückhaben. Jesus sagte, dann gibt es die unter die Dornen gesäten. Er sagt, die das Wort gehört haben, aber die Sorgen der Zeit, des Alltags, des Lebens, die Sorgen ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Es hat keine Auswirkungen in ihrem Leben. Es ist nicht relevant für sie. Da gibt es die einen und sagen, naja, ich bin doch ein pflichtbewusster Mensch. Na klar, muss ich mich um die Versorgung kümmern. Und ich habe ich versorge meine Familie. Da brauche ich keinen Gott. Ich mache das. Ich denke, gerade auch wenn wir zurückdenken an die Zeiten, an denen unsere Flüsse über die Ufer traten, Überschwemmungen und so weiter. Was sagten da manche Leute? Wir brauchen keinen Gott, der uns aus dieser Patsche hilft. Wir haben doch unser technisches Hilfswerk. Wir haben unsere Feuerwehr. Wir haben unser Rotes Kreuz, wir sind doch perfekt organisiert, wir brauchen doch keinen Gott, wir schaffen das schon. Aber da gibt es solche, die im Alltag nicht zurechtkommen, Und ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, da heißt es, die Sorgen wachsen mir über den Kopf. Und Jesus benutzt dieses Beispiel. Er sagt, Sorgen sind wie Dornen. Die wuchern hoch und die erdrücken alles. Die Sorgen erdrücken es. Es sind wie Dornen, die dein Leben in Jesus überwuchern. Jesus aber sagt, seid um nichts besorgt. Euer Vater kümmert sich um euch. Er sagt, richtet euch aus, zuerst in den Wegen des Reiches Gottes zu laufen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, 33, und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles wird euch dazugegeben werden. Und dann spricht er von Versorgung. Da spricht er von Essen, von Kleidern. Er sagt, schaut doch die Lilien auf dem Feld an. Er sagt, die sind schöner gekleidet als Salomo in seiner ganzen Pracht. Oder schaut doch mal die Vögel an des Himmels. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und doch, euer Vater im Himmel ernährt sie nicht. In Deutschland stellen wir ihnen ein Vogelhäuschen hin. Ernährt sie doch. Der Vater ernährt sie doch. So, also heißt das auf Deutsch gesagt, dass wir gar nicht mehr schaffen sollen, nichts tun sollen? Ich erinnere mich, da war ich ein junger Christ und da kam jemand und der war arbeitslos, obdachlos und er sagt, ich will einfach ein neues Leben beginnen, ich will ein neues Leben starten. Und könnt ihr einfach für mich beten, ab jetzt gehe ich mit Jesus. Und unser Pastor hatte damals die Idee, lass uns doch uns mit dem Mann treffen. Er wollte auch gern einfach eine Zeit des Gebets mit uns verbringen. Ich weiß noch, mein Bruder war da, ich war da, mein Pastor war da und er. Und wir haben gebetet, er hat sein Leben Jesus gegeben und er hat eine Berührung mit Gott. Und ich weiß nicht noch, dann sagt mein Pastor, weißt du, und wir werden dir jetzt auch helfen, dass du eine Wohnung findest und dass du auch einen Job findest. Oh nein, sagt er. Habt ihr denn nicht gelesen? Die Vögel, sie sehen nicht, sie ernten nicht und euer Vater ernährt sie doch. Nee, mit Arbeiten habe ich es nicht so. Aber Jesus ist gut für mich. Also das will ich nicht, das brauche ich nicht. So, natürlich, es gibt Leute, die sagen, Versorgung Gottes sieht so aus. Ich wache morgens auf, greife unter das Kopfkissen, der Umschlag liegt dort mit einem Fuffi drin oder einem Huni. Oder wie der Metzger sagt, darf es auch ein bisschen mehr sein. So, aber tatsächlich sagt die Schrift, es ist der Herr, dein Gott, der dir Gesundheit und Kraft verliehen hat, ein Vermögen zu schaffen, so steht es geschrieben. Aber dennoch kommen wir manches Mal in Situationen, wo wir nicht ein nach aus wissen, wo wir denken, wie soll es weitergehen? Und Jesus sagt, seid um nichts besorgt, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das bedürft und er kümmert sich um euch. Paulus und Petrus ermutigen, macht euch keine Sorgen, werft die Sorgen auf ihn, er kümmert sich. Es ist jetzt schon, fast 15 bis 20 Jahre her, als ich mit Marita im Urlaub war. Und ich weiß, damals, ich habe mich so gefreut, wir waren nach Spanien und was ich besonders mag, sind diese spanischen Kalbsteaks. Ja. Mit viel Knoblauch wollte ich das immer so haben. Ja. Kommt das Mittagsgefühl bei euch jetzt hoch? Ja. Ja. So, ich habe am ersten Abend das bestellt und Marita hatte, soweit ich weiß, Kaninchen, Hase und so weiter. Das ist jetzt gar nicht so meine Geschmacksebene. Aber wir haben gegessen, es war so super toll. Es hat geschmeckt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber am nächsten Morgen wachte ich auf und ich war total krank. Ich habe mich so gefreut auf diesen Urlaub und ich denke, Mensch, das wird richtig super und ich genieße mal wieder so das spanische Essen, wie ich es mag. Aber am nächsten Morgen nichts. Bauchrumoren, keine Ahnung wovon. Und die ganzen 14 Tage Urlaub ging es mir schlecht. Das Einzige, was ich vertragen konnte, war diese herrliche Teig flach gemachten, mit ein bisschen Salami drauf, nennt sich Pizza. Das ist das Einzige, was ich vertragen konnte. Es war wirklich katastrophal. Das Schlimme aber war in diesem Urlaub gar nicht, dass ich jetzt nur Pizza essen konnte und nichts anderes irgendwie vertrug. Das Schlimme war, ich hatte 14 Tage Angriffe. Wenn du mal alt bist, du hast keine Rente, du hast keine Versorgung, dann bist du nicht nur alt, dann siehst du alt aus. Und ich kann dir sagen, jeden Morgen, den ganzen Tag, Ich war die ganze Urlaubszeit war ich krank. Marita war draußen am Pool und ich habe dann einfach drin gehört, diese CD gehört vom, ach, wie heißt das, All for Jesus, wie heißt der nochmal, der? Robin Mark, genau. Robin Mark, und ich habe gehört, All for Jesus, All for Jesus, all of my ambitions, hopes and plans, all meine Pläne, meine Hoffnungen, alles übergebe ich dir. Und das habe ich dann damals auch vom Englischen dort im Urlaub ins Deutsche übersetzt, so singen wir es ja auch hier im Deutschen. Aber es war jeden Morgen Attacke, was wird mal, wenn du alt wirst? Und so, das zog sich durch den Tag. Ich las die Schrift über die Versorgung. Ich kann dir sagen, bevor der Urlaub zu Ende war, war in mir ein ganz tiefes Wissen, ein tiefes Gefühl, ja, eine vollkommene Gewissheit, der Herr wird dich versorgen und er wird sich um dich kümmern. Ich kümmere mich um sein Reich und er kümmert sich um meine Zukunft. Und das hat er bisher die ganzen Jahrzehnte treu gehalten. Er lügt nicht. So, weil Marita und ich, wir haben die Einstellung, alles, was irgendwie über ist, was wir nicht zum Essen oder Trinken, zum Leben brauchen, alles, was wir nicht zum Leben, das gehört einfach ins Reich Gottes. So leben wir über die Jahrzehnte. Wir sind dieses Jahr, werden wir 43 Jahre verheiratet sein. Aber das ist unsere Grundhaltung. Alles, was wir nicht brauchen, alles, was über ist, es kommt in das Reich Gottes, weil wir einfach immer wieder neue Gemeinden gründen und gegründet haben und auch in Zukunft möchte ich sie gründen. So, da sind die Sorgen. Aber ich bin aus diesem Urlaub gegangen, diesem Wissen, mein Vater kümmert sich, mein Vater versorgt. Und von diesem Tag an habe ich mir keine Sorgen gemacht, sondern ich weiß, er kümmert sich. Das ist aber der Unterschied, wenn wir hören, deshalb sagt die Schrift, manche Leute hören das Wort, sie hören es und sagen, wow, das gefällt mir. Das, was Gott da gesagt hat, ist super. Aber dann kommt die Herausforderung, dann kommt der Test und dann sagt man, verstehe ich nicht. Gott hat doch gesagt, ist mein Teil. Gott hat doch gesagt, das gehört mir. Und ich verstehe das jetzt nicht. Das ist der Unterschied zu denen, die auf dem guten Acker bleiben. Die auf dem guten Acker, das heißt, sie bleiben dabei. Gott hat es gesagt und das ist die Wahrheit. Gott hat es gesagt und das ist die Wahrheit. Gott hat es gesagt und das ist die Wahrheit. Sie bleiben in dem und sie, immer wenn die Anfechtung, wenn der Angriff kommt, dann gehen sie wieder zurück in dem, mein Vater hat es gesagt und er kümmert sich. Das ist dieser Riesenunterschied. Und so erleben sie natürlich dann auch die Segnungen des Reiches Gottes. Also, Petrus und Paulus ermutigen ebenso, macht euch keine Sorgen, werft sie doch einfach auf ihn, denn er hat gesagt, er kümmert sich. Aber Satan sagt, komm zurück in ein sorgenvolles Leben, du musst das selber in die Hand nehmen, du musst das in Griff kriegen. Und dann gehen wir zurück von Gott und dann versuchen wir wieder die Dinge selbst in Griff zu bekommen und merken gar nicht, wie die Dornen der Sorgen über uns zusammen, über uns wuchern und all das Neue, in das Gott uns hineingestellt hat, wieder erstickt wurde. Dann sagt er in diesem Vers auch, unter die Dornen gesäten, die das Wort gehört haben, aber der Betrug des Reichtums, das Wort Plutus heißt Fülle, Überfluss, Wohlstand, aber wird auch gebraucht, wenn jemand sagt, ich muss mir durch Wohlstand, durch viel Kohle, durch viel Besitz, ich muss mir das zustellen, damit ich brüsten kann, damit doch jeder sieht, Mensch, was ich alles besitze. Und Jesus sagt, das wird dein geistliches Leben ersticken, wenn das unsere Priorität ist und nicht das Reich Gottes, dann wird es uns ersticken. Und er sagt, die Begierden nach den übrigen Dingen, sie ersticken das Wort, es bringt keine Frucht. Weil wenn wir uns damit befassen, ja, das muss ich noch schaffen und da muss ich noch mehr Überstunden reingeben. Da muss ich, manchmal sagen, ja, ich habe mal jemand gesagt, für wen machst du das eigentlich alles? Ja, ich tue es für meine Kinder. Ja, sage ich, dann bist du aber auch schön blöd, so habe ich es ihm gesagt. Weil ich kam gerade aus Situationen, Erfahrungen, da haben Eltern geschuftet wie die Wilden und dann sind die Kinder hinterher gekommen, als sie es geerbt haben. Sie haben es einfach verkauft und sie haben es verprasst. Was sagte der Sohn? Ich bin doch nicht blöd, dass ich jeden Tag, jede Woche den Rasenmäher durch das Gelände schiebe. Ich habe doch was anderes zu tun. Und es wurde einfach verpasst. Abgesehen von anderen, wenn ich denke im Rietbereich, da rief mich jemand an und er sagt, hier, mein Haus will ich verkaufen. Und ich bin dann hingekommen und stellte fest, also die Eigentümer, das sind eigentlich die Eltern beziehungsweise die Mutter. Und sagt, dann hätte ich gerne mal mit ihrer Frau Mutter gesprochen. Und dann bin ich zu ihnen, hat sie gesagt, mein Mann und ich, wir haben alles selbst Stein auf Stein gemauert. Dieses ganze Anwesen, das Sie sehen, mein Mann und ich, wir haben das selbst gemauert. Wir haben dieses Gebäude mit unseren eigenen Händen gebaut. Der Sohn sagt, ich brauche das nicht. Er wollte jetzt, dass seine Mutter für dement oder für unzurechnungsfähig erklärt wird, damit er in den ganzen Besitz kam, und er sagt, da habe ich doch andere Pläne. Und deshalb, die Bibel sagt, wenn du schaffst und schaffst und schaffst, du weißt doch gar nicht, was deine Nachkommen mit dem, wofür du dich bucklig gemacht hast, wofür du dich klankgelegt hast, du weißt doch gar nicht, was deine Nachkommen da machen sollen. Damit sage ich nicht, dass wir uns nicht um unsere Familien kümmern sollen, auf gar keinen Fall, weil die Bibel sagt, wer seinem eigenen Haus nicht vorsteht, es nicht versorgt, wie will er ein Vorsteher, ein Versorger der Gemeinde sein? Das geht zum Beispiel gar nicht. Aber dieser Betrug des Reichtums, sie ersticken das Wort, es bringt keine Frucht. Und so erleben wir nicht die wunderbaren Auswirkungen in unserem Leben. Wir verpassen das Gute Gottes für uns, nämlich ein Leben ohne Sorge. Das geht hinein in deinen Job. Wenn Gott sagt, der Gerechte wird sich nähern von seiner Hände Arbeit, ist das richtig? So steht es geschrieben. Der Gerechte wird sich nähern von seiner Hände Arbeit. Und ich weiß, solche Worte pieksen uns an, die mögen wir nicht, gerade wenn wir in solcher Situation sind, dass wir keinen Job haben. Aber Gott spricht das eigentlich zur Ermutigung. Er sagt, du bist gerechtfertigt worden durch meinen Sohn. Du gehörst zu mir. Und er sagt, mach dir keine Sorgen. Ich werde dafür sorgen, dass du wieder in Lohn und Geld kommst. Ich werde dafür sorgen, dass du wieder einen Job bekommst. Und das ist der Unterschied. Der unter die Dornen gesät wird und Satan will dich zurückbringen, siehst du, das hast du jetzt davon, dass du Gott vertraust hast. Siehst du, wo wirst du jetzt verborgen? Siehst du, jetzt geht doch alles den Bach rum. Siehst du, siehst du, siehst du. Und so kommt er. Aber der auf dem guten Ackerboden bleibt, da wo Jesus ihn hingestellt hat, der sagt, Herr, ich verstehe manche Situationen in meinem Leben nicht. Es sieht so aus, als gäbe es für mich keinen Job. Aber du hast gesagt, der Gerechte wird sich nähern von seiner Hände Arbeit. Deshalb vertraue ich dir, dass du dich um mich kümmerst. Das ist doch viel besser, als mit Sorgen zugewuchert zu werden, finde ich zumindest. Satan sagt, komm, schaff, leg dich lahm, buckel dich, schaff ein Haus, zwei Haus, drei Häuser, vier Häuser, das ist doch für deine Zukunft. Komm, all das, Wohlstand will ich dir geben, diene mir. Was hat er zu Jesus gesagt? Jesus, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann gebe ich dir alle Reiche dieser Welt. Und er zeigte ihm, die Bibel sagt, schau dir an, Jesus, alles, den ganzen Kosmos, das ganze All, alles, was es gibt, das schenke ich dir, Jesus, sagt Satan, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und das natürlich konnte Satan das sagen, weil die Bibel sagt, er ist der Gott dieser Welt. Adam und Eva haben ihm ja das alles übereignet. Sie haben von Gott die Herrschaft über die Erde bekommen und beim Sündenfall übergeben sie alles an Satan. Jesus aber kam und hat wieder die Rückführung des Gestohlenen oder des Übereigneten eingeleitet. Satan sagt, komm, das will ich dir geben. Du musst schaffen mit dem Jesus, das kannst du noch machen, wenn du alt bist. Mit diesem Jesus, das kannst du auch Reich Gottes bauen, das kannst du machen, wenn du mal alt bist, wenn du in Rente gehst. Und dann weißt du, dann kommst du in Rente, da ist der Krückstock und dann ist auf einmal kein Bock. Du hast gedacht, die Kinder sind groß, alles ist leicht, alles ist super, aber du stellst tatsächlich fest, große Kinder, große Sorgen, Dauerbeschäftigung. Das ist von Gott nicht so gedacht. Die unter die Dornen gesäten. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 10 dazu, Er sagt, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Also beachte, manche Leute zitieren, die Wurzel allen Übels ist das Geld. Das stimmt überhaupt nicht. Wir brauchen das. Auch und ich auch. Wenn du sagst, ich brauche keins, der Opferkorb steht noch hier vorne. Eine Wurzel alles Übels ist die Geldliebe, die Liebe zum Geld. Ja? Deshalb sagt die Schrift auch eindeutig, auch in einer Gemeinde, niemand kann ein Ältester werden, der Geld liebt. Weil die Bibel sagt, wer kein gutes Verhältnis zu Geld, zu Finanzen hat, kann zum Beispiel kein Ältester werden. Eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. 1. Timotheus 6,10. Aber dann gibt es die auf die gute Erde gesäten. Und da steht, die das Wort hören und aufnehmen. Im Neuen Testament bedeutet es mit Freude und Wohlwollen, mit Freude und Wohlwollen dem Gehörten zustimmen, es annehmen und zulassen, dass es seine Wirkung auf das eigene Leben hat. Das ist, was die Bedeutung dieses Wortes aufnehmen ist. Aber das Interessante ist auch, bei dem das Wort hören und aufnehmen, die das Wort hören, das ist im Grundtext, sie hören es immer wieder. Anders zu dem Menschen des Augenblicks sagen, war eine tolle Botschaft, das könnte was für mich sein. Aber dann kommen die Sorgen und schon weicht man wieder zurück. Naja, ist wohl doch nicht so, wie ich es gehört habe in der Predigt. Ist wohl doch nicht so, wie ich es in meiner Bibel lese oder in meinem Andachtsbuch gelesen habe. Ist wohl doch nicht. Fand ich ganz toll, diese Variante, die mir vorgestellt wurde, aber ist wohl doch nicht. Aber die auf das Gute gesäte sind, sie hören es immer wieder. Der griechische Grundtext sagt, sie hören es immer wieder und sie hören es immer wieder und sie hören es immer wieder. Und aufnehmen, das heißt, sie nehmen es immer wieder auf. Sie sagen immer wieder, ja, das ist richtig, Gott hat es gesagt. Sie nehmen es immer wieder auf. Dann kommt die nächste Anfechtung, die Angriffswelle, die wieder auf dich hereinprasselt. Aber sie sagen, nein, ich bleibe bei dem, was der Herr gesagt hat. Ich bleibe bei dem, was der Herr mir versprochen hat. Und Jesus sagt, diese bringen Frucht. Einer 30, einer 60, einer 100-fach. Also, du und ich komme nochmal zurück zum Anfang. Du und ich, wir sind vom Herrn, als wir gläubig wurden, alle auf guten Ackerboden gestellt worden. Wir sind alle, ohne Ausnahme, auf guten Ackerboden gestellt worden. Als ich vor 14 Tagen darüber nachdachte, sagte der Herr, sage es ihnen an diesem Morgen. Ihr alle, die ihr zu Christus gehört, seid, als ihr zu ihm kam, auf fruchtbaren Ackerboden in sein Königreich hineingestellt worden. Jetzt aber, früher warst du einer, der nach seinen Gewohnheiten lebte. Früher warst du einer, der keinen Tiefgang im Leben hatte. Früher warst du einer, dem die Dornen über den Kopf wuchsen. Das warst du früher. Aber Gott sagt in seinem Wort, ich habe dich in mein Reich versetzt, in mein Königreich. Ich habe dich auf gutes Land gesetzt, in dem du wachsen, gedeihen und Frucht bringen kannst. Das ist es, was der Herr sagt. Wir sind alle dahingestellt worden. Und der Teufel will, dass du zurück in das Alte gehst. Wieder diese Selbstversorger, ich muss mich um mich selbst kümmern. Und am besten, wenn das Selbstkümmern nicht klappt, dann sich zu beklagen, um mich kümmert sich ja sowieso kein Schwein. So, es kümmert sich keiner mehr. So, es ist immer diese Schleifen, die wir drehen. Die Frage also heute Morgen ist jetzt auch an dich. Die Frage ist, wo befindest du dich heute Morgen? Du wurdest auf fruchtbaren Ackerboden gesetzt, um Frucht zu bringen. Ist es dem Feind oder den Unwirren deiner Seele? Bist du ihr erlegen? Und bist du zurückgegangen zurück an den Weg gesät? Wir haben am Anfang gelesen, Jesus sagt, die Söhne des Reichs, das ist der gute Same. Die Söhne, der Feind kommt und sät bösen Samen. Der Feind möchte dich immer wieder in die alte Position zurückbringen. Ich erinnere mich noch, damals, als ich auf der Bibelschule in Berühr war, wir hatten den Rabbi Lukas, der ist jetzt schon lange beim Herrn, unseren Hebräisch, und er sagte, merkt euch eins, der Teufel wird keine großen Versuchungspläne für dich erfinden und starten. Er wird immer dich darin versuchen, worin du früher gelebt hast, was in deinem Leben nicht gut war, was dein Leben krank oder einsam gemacht hat, was dein Leben kaputt gemacht hat, was dafür gesorgt hat, dass deine Seele verrottet. Weil die Bibel sagt, jemand, der in Sünde verharrt, dessen Seele geht verloren, so ähnlich steht es bei uns in der Bibel. Aber der griechische Grundtext sagt, dessen Seele verrottet. Das ist so wie, wenn wir in Sünde leben, dann ist es so, als wenn wir unsere Seele auf den Komposthaufen werfen. Dort verrottet sie vergammelt. Das ist nicht, was Gott für uns gedacht hat. Deshalb steht dort auch im Grundtext verrottet. Bist du zurück an den Weg gesät worden, zurück auf das Steinige gesät worden oder zurück unter die Dornen gesät? Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst. Vielleicht sind die Sorgen dir wie über den Kopf gewachsen. Der Herr möchte aber, dass ich dich heute Morgen daran erinnere, ihm zu vertrauen, auf ihn zu werfen. Vielleicht bist du aber auch wie in einem Teufelskreis, wie in einem Hamsterrad und sagst, irgendwie komme ich aus dem, wo ich einmal draußen war und dass ich wieder zurückgegangen bin, irgendwie komme ich da nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr in die Freiheit, die ich mal kennengelernt habe. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott wird dich heute Morgen hier berühren. Er wird dich heute Morgen hier berühren und du wirst heute dein Hamsterrad verlassen. Du wirst heute deine Wege verlassen. Das ist nicht nur vernunftmäßig. Wir haben das eine vernunftmäßige, dass wir sagen, ja, da muss ich raus und ich trete jetzt bewusst vernunftmäßig oder im Glauben, wie du es willst, raus. Das ist eine gute Entscheidung. Aber diese Entscheidung, sie wird uns auf Dauer vielleicht nicht helfen, stabilisieren. Da ist auch schon wieder viel Eigenaktion drin. Deshalb muss beides geschehen. Gott sagt, du trittst heraus aus dem, was nicht gut ist für dich. Und dann sagt er, und ich werde dich heute ganz besonders vom Himmel her mit meinem Heiligen Geist berühren. Und ich werde in dir eine Freisetzung bewirken. Diese Freisetzung, die kannst du selber nicht bewirken. Ich kann dir 50.000 Mal die Hände auflegen. Meine Handauflegung wird dich nicht freisetzen. Aber heute Morgen ist der Herr hier. Und er wird dich einfach berühren durch seinen Geist, ohne dass jemand dir die Hand auflegt. Er wird dich berühren und er wird etwas Übernatürliches in deinem Leben heute Morgen tun. Der Heilige Geist ist nämlich hier präsent und ich spüre seine Gegenwart. Er ist ganz stark hier, er ist hier anwesend und er sagt, ich möchte dich zurück auf die gute Erde bringen. Ich möchte dich zurückbringen in dieses Königreich, in dieses Reich, wo wir Gott vertrauen und wo wir wissen, mein König und mein Vater, sie kümmern sich um meine Belange. Satan will dich immer in den ersten drei Bereichen haben, weil er weiß, wenn du in den ersten drei Bereichen am Weg, am Stein, unter die Dornen bist, er weiß, wenn er dich dort platzieren kann, dich mit Sorgen zuhäufen kann, so. Weißt du, er wird vielleicht sogar dafür sorgen, sage ich jetzt mal, einfach fiktiv, ohne mich festzunageln, dass du deinen Job verlierst. Und dann wird er sagen, wo ist denn dein Gott, dass du deinen Job verloren hast? Das siehst du, er ist so ein Stinkepeter. Er geht her, er baut Mist in unserem Leben, weil wir es ihm oft zulassen. Und dann sagt er, und, wo ist denn dein Gott? Siehst du, dein Gott hilft doch gar nicht. Doch, lass dich heute vom Heiligen Geist wieder auf das gute Land setzen. Und dann wirst du heute auch aus diesem Gottesdienst gehen mit Hoffnung, mit geistlicher Hoffnung, mit vernunftsmäßiger Hoffnung. Auch das wird der Heilige Geist in dir bewirken. Mit Zuversicht und Wissen, ja, mein Gott kümmert sich um mich. Und der Herr sagt, er will dir heute begegnen, wenn du es möchtest. Und er stellt dich heute wieder her auf die gute Erde. Er sagt ganz einfach, komm, ich stelle dich wieder her. Ich habe mit dem Herrn darüber gesprochen und ich habe auch vor diesem Gottesdienst gesagt, Heiliger Geist, ich kann Dinge transportieren, ich kann Dinge sprechen, ich kann auch jemand die Hand auflegen und jemand sagt, schön, der Pastor hat mir die Hand aufgelegt. Aber Heiliger Geist, was ich viel wichtiger finde, ist, dass du persönlich Menschen berührst, die sagen, ich will zurück auf diesen fruchtbaren Ackerboden. Vielleicht bist du doch noch niemals dort gewesen. Du hast noch niemals Jesus in dein Leben aufgenommen. Du bist bisher nie Christ geworden. Aber du sagst, ich gehöre zu einer Kirche oder einer Freikirche. Das macht dich nicht zu einem Christen. Du kannst als Baby getauft sein, du kannst als Erwachsener getauft sein. Dadurch wirst du kein Christ. Christ wird man dadurch, dass man Jesus persönlich in sein Leben einlädt und er der Herr unseres Lebens wird. Wir sagen, Herr Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Johannes 1,12, wer immer ihn aufnimmt, dem gibt er das Recht, Exousia, das griechische Wort ist Exousia, Vollmacht, Autorität, Kinder Gottes, ein Kind Gottes zu sein. Und der Apostel Johannes sagt, schaut doch mal, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen, je nachdem, welche Übersetzung das ist. Gott sagt, du hast Jesus aufgenommen, dadurch bist du in Versöhnung mit mir gekommen. Und Gott sagt, du darfst dich jetzt überall Kind Gottes nennen. Du darfst dich jetzt überall Sohn Gottes nennen, Tochter Gottes nennen, denn wir gehören zu seiner Familie. Ist das nicht herrlich? Und Gott erwartet, dass Familienväter sich um ihre Familien kümmern. Glaube mir, Gott wird niemals etwas von Vätern verlangen, was er als himmlischer Vater nicht selber vorlebt und tut. Wenn Gott von uns erwartet, dass wir uns um unsere Familien kümmern und er selber würde seine Kinder, seine Söhne und Töchter vernachlässigen und sich nicht um sie kümmern, sie nicht um sich versorgen, dann ist sein Wort nichts wert. Dann ist es nichts wert. Dann sind es nur dumme Sprüche. Aber Gott sagt, ich versorge und ich zeige dir, wie ich versorge. Gott sagt, du kannst in meinen Fußstapfen leben und dasselbe auch in deiner Familie, in deinem Umfeld leben. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen hier bist. Es ist gegenwärtig. Schließ einfach mal deine Augen und sag dem Herrn, ich brauche heute eine Berührung von dir. Ich brauche heute eine Berührung von dir, Herr. Ich brauche heute eine Berührung von dir. Ich brauche eine Berührung von dir, Herr. Eine Berührung von dir. Ich bin berufen, auf dem guten Land zu sein. Auf dem fruchtbaren Land zu sein. Ich bin nicht dazu berufen, ein Leben am Wegesrand, in alten Gewohnheiten zu verbringen. Ich bin nicht dazu berufen, immer im Kargen, am Minimum, wo auf Dauer nichts wächst, zu sein. Ich bin nicht dazu berufen, in einem Acker zu leben, wo einem die Dornen über den Kopf wachsen. Ich bin dazu berufen, auf gutem Boden zu sein. Ich wiederhole mich. Wir alle wurden von Anfang an dorthin gesetzt. Wenn du sagst, heute will ich zurück auf diesen Ackerboden, dann wird der Herr heute ein Wunder an dir tun. Es wird eine Berührung von Gott geben. Wenn der Herr sagt, werde ich persönlich zu dir kommen und mit dir beten. Aber ich lade dich jetzt ein, einfach hier nach vorne zu kommen. Wie ich es neulich sagte, du kommst nach vorne und sagst, Herr, ich nehme das Geschenk, in deinem Reich zu leben, neu an. Wenn du Sünde begangen hast oder in Sünde lebst, bekenne sie ihm, er wird dir vergeben. Mach kein langes Theater raus. Bekenne und er vergibt und reinigt dich sogar von aller Ungerechtigkeit. Aber dann kommst du hier nach vorne, es ist so, als wenn du dein Paket vom Paketdienst empfängst. Sagst, Herr, ich empfange heute Morgen Freiheit, Wiederherstellung oder vielleicht das erste Mal eine Begegnung mit Gott. Aber eins ist sicher, wenn du hierher kommst, wird Gott dir begegnen. Der Heilige Geist wird dich berühren. Du wirst eine übernatürliche Begegnung mit ihm haben. Und deshalb lade ich dich ein. Du kannst jetzt einfach hier nach vorne kommen und eine Begegnung mit ihm haben. Ja, dieses Lied, Jesus, nur für Jesus. Nur für Jesus. Es ist gut, das zu singen. Während wir es singen, komm einfach und triff eine Entscheidung. Aber das ist mir zu eigenwillig auch schon mehr. Der Herr möchte dir heute Morgen begegnen. Er möchte dich berühren. Der Schwerpunkt liegt darauf. Gott sagt, all dein Bemühen bringt dich nicht von dem Platz weg, wo du bist. Das ist wieder Eigenleistung. Er sagt, ich will dich übernatürlich berühren, vom Himmel her, übernatürlich, und will da etwas in dir freisetzen. Das kann ich nicht tun, das kannst du nicht tun, das tut Gott. Und er ist hier heute Morgen. Ja, singen wir ruhig. Oh, nur für Jesus. 15 bis 20 Jahre her, wenn ich daran denke, man kann fast sagen, die Antwort meiner 14-tägigen Anfechtung. Und es hat getragen bis heute. Mach ihm keine Versprechungen. Sag, Herr, wenn dann, dann mache ich das. Nein, nein, nein. Mach nicht so frommes Zeug. Gott sagt, versprechen sollen wir nur, was wir halten können. Ich habe aufgehört, Gott Dinge zu versprechen. Ich weiß, solange ich in seiner Nähe bin, lebe ich darin. Aber ich habe schon manches Mal in meinem Leben ihm was versprochen und hinterher habe ich es nicht gehalten. Hör auf, ihm zu versprechen. Hör auf, gut dastehen zu wollen. Gott sagt, steig einfach ein. Ich bringe dich an den Ort, wo ich dich hinhaben möchte. Der Heilige Geist ist eine Person. Und diese Person ist jetzt hier. Der Heilige Geist ist eine Person und diese Person ist jetzt hier, unsichtbar. Unsichtbar. Aber er ist hier. Ich bin den ganzen Morgen mit ihm hier zusammen und wir haben auch immer während der Lobpreiszeit kommuniziert miteinander. Wir haben uns ausgetauscht. Und der Heilige Geist sagte mir, ich will solche, die es wollen, berühren. Sag ihm einfach, berühre mich, Herr, gerade jetzt. Und wenn er dich berührt, kommt Freisetzung in dein Leben, kommt Wiederherstellung in dein Leben. Krankheiten verschwinden einfach so in seiner Gegenwart. Wir haben das in den letzten Wochen immer wieder erlebt. So viele Wunder in den letzten Wochen. Riesenhüftschaden, sollte operiert werden. Komm im Stock in die Gemeinde reingehumpelt. Der Heilige Geist, ich habe das gar nicht mal bemerkt. Der Heilige Geist sagt, hier ist jemand, der hat Hüftprobleme. Und den mache ich heute gesund. Und nach dem Gottesdienst kommt sie, Stöcke beiseite, sagt, Herbert, ich bin geheilt. Wochen später jetzt, geheilt, ich brauche nicht mehr operiert werden. Alle Schmerzen sind weg, alles ist wieder gut. Ich bin geheilt. Jemand anders kam zu mir, auch in diesen letzten zwei Wochen, sagt Herbert, eine ganze Woche lang war mein Mund voller Bläschen kaputt und ich wusste mir keinen Rat mehr. Ich war Sonntag im Gottesdienst. Am Montag wachte ich auf, mein Mund war komplett geheilt. Das ist die Gegenwart Gottes. Das kann ich nicht tun für dich. Ich kann Öl auskippen. Es wird nichts bewirken, wenn wir nicht im Glauben von ihm empfangen. Herr, ich gehe. Und wenn du da bist, du bist aus den Bereichen des Königreiches raus, sag ich, kehre heute zurück in dein Königreich. Der Herr macht keine Vorwürfe. Er klagt niemanden an. Die Bibel sagt, etwas, was Gott fremd ist, ist, uns Vorwürfe zu machen. Menschen mögen uns Vorwürfe machen. Hättest du doch, warum machst du nicht? Warum tust du nicht? Wenn du gemacht hättest, dann wäre, oh, Gott sagt, Leute, ich mache sowas nicht, hört das bitte auch auf. Es bringt nämlich nichts. Es hilft keinem weiter. Aber Herr, ich empfange von dir Gnade. Gnade, Gnade und Wiederherstellung.